Ihr Lieben, wie ist das so schön mit den vielen Kindern? Ne? Das ist doch einmalig. Ich freue mich jedes Mal darüber. So, wir hören jetzt auf die Textlesung. Und zwar steht in Hesekiel 34 von 23 bis 31. Da ist eine Prophezeiung von Hesekiel zum Volk Israel. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein, das sage ich der Herr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Land ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und alles, was um meine Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. Das soll gnädiger Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf dem Land wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, weil ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Und sie sollen nicht mehr den Völkern zum Raub werden und kein wildes Tier im Land soll sie mehr fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand soll sie schrecken. Und ich will ihnen eine Pflanzung aufgehen lassen zum Ruhm, dass sie nicht mehr Hunger leiden sollen im Lande und die Schmähungen der Völker nicht mehr ertragen müssen. Und sie sollen erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, bei ihnen bin und dass die vom Hause Israel mein Volk sind, spricht der Herr. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide und ich will euer Gott sein, spricht der Herr. So, jetzt hören wir auf die Predigt vom Jochen Paul.
Ich möchte noch mal ganz kurz mit uns beten, wir verneigen uns. Vater im Himmel, hab Dank, dass du durch dein gutes Wort auch heute Morgen zu uns reden willst, dass wir uns ausrichten dürfen auf dich. Gib uns offene Ohren, offene Herzen, dass wir dich hören und dich verstehen. Amen. Man mag es nicht glauben, für viele ist das vielleicht gar nicht so bekannt. Wir sind noch mitten in der Osterzeit. Manche denken ja, Ostern endet dann, wenn man die Ostereier alle im Garten gefunden hat. Aber die Osterzeit ist die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Das ist im Kirchenjahr die Osterzeit und das ist die Zeit, in der der auferstandene Herr immer wieder seinen Jüngern und Jüngerinnen erschienen ist. Er hat ihnen dann das Wort erklärt. Er hat ihnen erklärt, was sich im Alten Testament auf ihn bezogen hat. Und erst durch den Auferstandenen selbst in diesen 40 Tagen, 40 Tage der Vorbereitung, konnten die Apostel dann verstehen, worum geht es bei Jesus. Das hatten sie vorher gar noch nicht erkannt. Vorher hatten sie ja noch ganz andere Vorstellungen, die sie mit ihrem Herrn, mit ihrem Meister verbunden haben. Und das Kreuz, Golgatha, das hat alles auf einmal zunichte gemacht. Und alle ihre Hoffnungen waren zerstört. Und erst dann, als ihnen der Auferstandene selbst begegnet, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen, heißt es im Johannesevangelium. Auf einmal legt er ihnen die Schrift aus, zeigt ihnen, worum es geht. Und so gehört auch dieses Ich-Bin-Wort, das ganze Johannesevangelium ist im Grunde das Geschehen von Jesus als der Auferstandene hinein in die Zeit seines irdischen Lebens sozusagen rückhinein projiziert. Aber dann lesen wir jetzt aus dem Johannesevangelium, aus diesen großen Ich-Bin-Worten, mit denen der Herr sich selbst offenbart, dort hören wir die Stimme des auferstandenen Herrn. Und so ist auch dieser Text, den wir heute Morgen im Johannesevangelium in Johannes 10 ab Vers 1 hören, es ist die Rede, es ist die Selbstbekundung des Auferstandenen, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der Nicht-Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann noch Kapitel 10 ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Ja, wir leben als Menschen in einer Zeit, in der wir unwahrscheinlich vielen Stimmen und vielen Botschaften ausgesetzt sind. Und mit jeder Stimme, die erklingt, mit jeder Nachricht, die weitergegeben wird, mit all dem wird um unsere Aufmerksamkeit gekämpft. Es wird darum gekämpft, dass wir zuhören, dass wir uns beeinflussen lassen, dass wir uns bestimmen lassen, dass wir vielleicht in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Da sind so viele Stimmen, die uns führen wollen, die uns leiten wollen, die uns vermeintlich die Richtung angeben wollen. Aber wenn man mal auf diese Vielzahl der Stimmen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen auf uns einprasseln, mit welchen Absichten werden denn viele dieser Stimmen an uns gerichtet? Nun, ich will nicht sagen, dass alle schlecht sind. Das auf jeden Fall nicht. Aber doch bei vielem, das um unsere Aufmerksamkeit kämpft, dass wir zuhören. Was ist denn die Absicht, die dahinter steckt? Ganz schlicht und einfach, man will an uns verdienen. Man will auf die eigenen Kosten kommen. Und heute ist es auch so, dass wir na klar mittlerweile gelernt haben, dass wir kritische Hörer sein müssen. Dass wir sozusagen genau hinhören müssen, uns fragen müssen, wer will denn uns überhaupt leiten und führen? Welche Autoritäten akzeptieren wir? Wer darf bei uns die Richtung angeben? Es gab Zeiten in unserem Land, da war das ganz, ganz klar, wer die Richtung anzugeben hat. Da gab es Führer, die diesen Anspruch geltend gemacht haben und alle mussten folgen. Und in vielen Ländern ist das immer noch so. Und dann gibt es aber auch heute, das bin ich so von der Schule geprägt worden, von Lehrern, die so die 68er-Revolution mitgemacht haben, die haben uns beigebracht, alles in Frage zu stellen, alles kritisch zu prüfen, nicht einfach zuzuhören, sondern dir selbst eine Meinung zu bilden, damit man selbstbestimmt leben kann. Dass man also aus dem Sammelsurium der Stimmen, die erschallen, dass man aus diesem Sammelsurium heraus dann irgendwo eigenständig ist, selbstbestimmt ist. Dass man so seine eigene Identität individuell entwickelt. Und viele Menschen haben diesen Anspruch, selbstbestimmt zu leben, die eigene Entscheidung zu treffen, sich von niemandem führen und leiden zu lassen, damit ich auch ja niemanden auf den Leim gehe. Aber ob das wirklich gelingt? Wisst ihr, man merkt das manchmal bei Menschen, die wollen so individuell sein. Die wollen in ihrer Lebensgestaltung so individuell sein, sich vom dem Kern der Masse abheben, anders sein als die anderen. Das fängt manchmal sogar bei der Selbstdarstellung, wie ich mich kleide, wie ich mich anziehe, da. Und wisst ihr was? Am Ende ist man doch ein Herdentier. Dann fällt einem auf einmal auf, dass das, was die anderen, was ich dachte, was jetzt nur zu mir passt, dass das 100 andere genauso machen. Mir ist das manchmal aufgefallen, wenn meine Frau und ich, wenn wir so einen Urlaubstag oder wenn wir Freizeit hatten, im Urlaub ist uns das öfters passiert. Da haben wir den Blenden die Idee gehabt, da fahren wir heute hin. Das ist das gute Angebot, das wird heute ein toller Tag. Und als wir dann dahin kamen, waren 1000 andere da. Und da haben wir gemerkt, wir sind Herdentiere. Wir lassen uns, ohne dass uns das manchmal auffällt, und obwohl wir glauben, die eigenen Entscheidungen zu treffen, sind wir dann manchmal doch so eingespurt, dass wir das, was wir alles aufgenommen haben, verarbeiten und dann doch irgendwo in eine Richtung kommen. Nun, wenn Jesus von sich als dem guten Hirten spricht, oh, das fällt manchmal schwer, das ist mir selber so schwer gefallen, dann muss man sich auf einmal von dieser ganz romantischen Vorstellung, die sich bei vielen von uns so gebildet hat, so diese ganz romantische Vorstellung, vielleicht muss man sich davon ein bisschen lösen. Meine Großeltern, die hatten im Schlafzimmer so ein wunderschönes Bild. Da ist der liebe Heiland bei seinen Schäfchen. Ich weiß, das haben meine Großeltern mit der Überzeugung in ihr Schlafzimmer gehängt, wir gehören zu Jesus. Aber das war so ein liebliches Bild. Wenn Jesus aufgetreten ist mit dem Anspruch, ich bin der gute Hirte, wir haben es eben gerade in dem Text gelesen in Hesekiel. Da geht es um einen König, da geht es um einen Führungsanspruch, da geht es um einen Machtanspruch. Der gute Hirte ist der, der die Leitung, die Führung, die Richtung, die Macht hat. Die Herrscher im alten Orient haben sich gerne als die Hirten präsentiert, die zum Wohle ihres Volkes herrschen. Aber sie hatten oft einen eisernen Stab. Einen eisernen Stab, mit dem sie die Völker, die sie unterworfen haben, geknechtet haben. Und wenn die Menschen damals in Israel das Begriff Hirte gehört haben, dann haben die andere Vorstellungen gehabt als wir. Da klingt dann sofort mit dieser König, dieser Herrscher, der für Recht und Ordnung sorgen wird, der die Feinde besiegen wird, so wie König David gegen Bären und Löwen gekämpft hat und am Ende Goliath erschlägt. So ist der Hirte der, der machtvoll auftritt. Keine romantische Vorstellung. Und die Hirten der damaligen Zeit, die mit diesem Anspruch aufgetreten sind, dass sie die guten Hirten sind, dass sie in guter Weise für das Volk sorgen. Jesus hat ein kritisches Bild für sie. Mietlinge. Der Mietling ist der angestellte Hirte. Und der Mietling, der bekommt seinen Lohn, das er hütet. Aber was ist das Kennzeichen des Mietlings? In der Krise versagt er. In der Krise läuft er davon. Solange man auf die eigenen Kosten kommt, ist alles gut. Aber sobald die Gefahr droht, macht man sich vom Acker und lässt die, die einem eigentlich anvertraut sind, im Stich. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Als wir damals als junger Erwachsener bin ich auf einem Missionsschiff gewesen und wir haben dort manchmal Länder besucht in Asien und dann wurden Polizisten geschickt, die auf unser Schiff aufpassen sollten, die für unsere Sicherheit sorgen sollten. Wisst ihr, in den meisten Ländern haben die Leute vor Ort gesagt, hier, wisst ihr was, eins können wir sagen, auf die braucht ihr nicht zu bauen. Nämlich sobald von irgendeiner Richtung es schwierig wird, machen die sich vom Acker. So viel Geld kriegen die nicht, dass die sich hier, dass das sich für die lohnt, für euch ihren Kopf hinzuhalten. Und das ist so. Auf der einen Seite gibt es die, die Einfluss und Macht ausüben wollen, die dir sagen wollen, was gut für dich ist. Aber in der Krise lassen sie dich im Stich, lassen sie die Herde im Stich laufen davon. Was ist denn die Krise des Lebens? Wenn du auf einmal an einem Punkt bist, wo es nicht mehr weitergeht, wo es keine Hoffnung, wo es keine Perspektive mehr gibt, wo das finstere Tal da ist, wer ist denn dann da an deiner Seite und hält dich fest, dass du nicht ins Bodenlose versinkst, dass du nicht einfach untergehst und verloren bist. Die, die dir vielleicht vorher für einen guten Preis alles Mögliche versprochen haben, Glück, Erfüllung, Erfolg, die haben sich dann vielleicht schon längst vom Acker gemacht. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und mit dieser Aussage sagt er nicht nur, ich bin so jemand, der ab und zu mal die Schäflein streichelt, damit sie alle einen wunderschönen Tag haben, weil die Sonne so schön scheint. Nein, Jesus tritt als guter Hirte auf, um zu sagen, folge mir nach, ich will leite dich, ich führe dich. Komm unter meine Leitung, komm unter meine Herrschaft, lass dich von mir bestimmen. Alle Ich-Bin-Worte im Neuen Testament, im Johannesevangelium, verkündigen diesen Anspruch. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus tritt also mit einem gewaltigen Selbstanspruch auf. Und dieses ich bin, das ist nicht nur einfach, ich bin ein toller Typ. Nein, in diesem ich bin ist dieses göttliche Jahwe mit drin. Ich bin, der ich bin. Das hört der Jude da heraus. Dieser Anspruch, dieser göttliche Anspruch. Und damit sind wir bei der Begründung. Wie begründet Jesus sein Hirtensein? Wie begründet das Jesus? Der gibt uns mehrere Begründungen. Die erste Begründung ist die, die nur von der Auferstehung her zu verstehen ist. Nämlich, als er uns sagt, was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Dass Jesus mit Gott gleich ist, dass er göttliche Natur hat, dass er nicht nur göttliche Eigenschaften hat, nein, dass er Gott selbst ist. Aus seinem Gottsein begründet Jesus seinen Anspruch. Aus seinem Gottsein heraus. Wem sollten wir Menschen denn sonst gehorchen? Vor wem sollten wir auf die Knie gehen? Der Apostel Paulus sagt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen, weil Gott allein hat den Anspruch auf unser Leben, dass wir unter seiner Führung und Leitung uns begeben. Und das ist ein gewaltiger Anspruch. C.S. Lewis hat einmal gesagt, ich gebe es mit eigenen Worten wieder, bei Jesus hat uns keine Wahl gelassen. Entweder er war mit seinem Anspruch ein Verrückter, ein ganz gefährlicher Verführer, oder er war wirklich Gottes Sohn, Gott selbst. Wir müssen uns für das eine oder das andere entscheiden. Er hat uns sonst keine andere Wahl gelassen. Man kann Jesus nicht einfach so abtun als jemanden, der so mir ein bisschen Orientierung gibt, aber im Grunde mache ich dann am liebsten doch selber, was ich will mit meinem Leben. Das heißt also, sein Anspruch kommt aus seinem Gottsein heraus, und das konnten die Jünger und Jüngerinnen erst begreifen, als er, als der Auferstandene ihnen begegnet und erschienen ist. Das war der Beweis dafür, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dass er selbst Gott ist. Das ist der erste Anspruch, die Begründung für den Anspruch, Entschuldigung. Und das zweite, was er sagt, ist, na klar, er ist der Schöpfer. Im Kolosserbrief, im Philipperbrief, durch ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Und jetzt hören wir nochmal hin, wenn Jesus sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Jesus kennt uns viel besser, als wir uns selbst kennen. Er kennt uns durch und durch. Er kennt den Bauplan jeder einzelnen Zelle meines Seins. Er kennt meinen Anfang, er weiß um mein Ende. Er weiß alles. Er kennt mich durch und durch. Weil ich ja durch ihn geschaffen bin. Die Elke Hudel, die oft hier in unsere Gemeinde gekommen ist, vorne stand und Kaffee getrunken hat. Wilma, du hast es mir erzählt. Was ist ihr Lieblingslied? Nicht durch Zufall stehe ich da, Gott hat mich gemacht. Nein, nicht durch Zufall. Du bist gewollt kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, Gott kennt mich, Jesus kennt mich, kennt dich und er kennt uns. Vor ihm brauchen wir nichts vorzumachen. Er kennt die Seinen und die Seinen, die Meinen kennen mich. Und darauf kommt es doch jetzt auch an. Es kommt darauf an, seine Stimme zu hören, seine Stimme zu hören. Seine Stimme aus der Vielzahl derer, die mit ihren Stimmen auf uns einprasseln. Jesus ist aber nicht nur der gute Hirte, der Leitung und Führungsanspruch für sich in Anspruch nimmt, sondern er begründet das noch anders. Er sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte, gibt sein Leben für die Schafe. Und damit unterscheidet er sich von allen anderen, die dich in der Krise im Stich lassen. Jesus hat sein Leben für dich, für uns gegeben. Er hat sich selbst verschenkt. Er ist der, der sich verschenkt an uns. Römer 8, wo Paulus sagt, wie könnte er uns mit ihm nicht alles schenken, weil er sein Leben für dich und für mich bis zum Tod am Kreuz eingesetzt hat. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich gebe mich hin, ich verschenke mich. Und das sind die guten Absichten, die der Herr mit uns hat. Es sind diese guten Absichten, seine Selbsthingabe, seine Liebe, die gleichzeitig verbunden ist mit dem Anspruch, dass wir uns unter seine Herrschaft, unter seine Führung und Leitung begeben, weil er es nicht nur gut mit uns meint, sondern er will es gut mit uns machen. Er kennt die Seinen. Und deshalb wird er auch an seiner Stimme erkannt. Es gibt Herrscher, es gibt Leute, die Anspruch haben zu folgen und die müssen ihren Anspruch immer mit Gewalt durchsetzen. Immer mit Gewalt, mit Strafandrohungen. Die müssen immer sagen, wenn nicht, dann. Also wenn du nicht hörst, wer nicht hören will, muss fühlen. Ha. Toll, ne? Da gibt es ein anderes Hören. Ich glaube, die Eltern, die jüngere Kinder haben. Wenn dein Kind schreit, hörst du dein Kind heraus aus der Stimme, aus der Vielzahl der anderen Stimmen? Ja. Man hört doch die Stimme seines Kindes. Und wenn da 20 andere bleiben, ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, ich weiß es nicht. Aber meine Frau hätte es geschafft. Und ich glaube, meine Kinder hätten meine Stimme auch gehört. Unser Jonas, wenn ich früher wieder ganz klein war und ich habe gepredigt, und das war mit dabei, ist er immer eingeschlafen. Gerade ja, der Papa hat die ganze Zeit gehört, ne? War alles gut. Hat er immer gepennt. Die Schafe hören die Stimme dessen, der es gut mit ihnen meint, der sie liebt. Und aus dieser Beziehung heraus müssen sie nicht zum Folgen gezwungen werden. Sie müssen auch nicht bedroht werden. Sondern aus dieser Vertrauensbeziehung heraus, aus diesem gegenseitigen Kennen, aus dieser Beziehung heraus, erwächst ein vertrauensvolles Hören. Ein Hören, dass ich die Stimme meines Herrn hören kann. Und dass ich weiß, ihm kann ich mich vertrauensvoll anvertrauen. Ich kann mich unter seine Führung und Leitung begeben. Und wisst ihr, wenn das geschieht, wenn dieses Beziehungsgeschehen, das ist das Tiefste im Glauben. Der Gehorsam zu folgen erwächst aus einer vertrauensvollen Beziehung, aus einem Erkennen, einem gegenseitigen Erkennen. Gott offenbart sich in Jesus mir und ich durfte ihn in Jesus erkennen. Ich durfte erfahren, wer Jesus wirklich ist. Und aus diesem Erkennen entsteht ein vertrauensvolles Hören, dass ich ganz tief im Innern weiß, wenn irgendwelche anderen an mir zerren, ich bleibe am besten bei Jesus und höre auf ihn. Das ist das Beste für mein Leben. Und das steht unter einer wunderbaren Verheißung, die der Herr selber gibt. Und es heißt hier, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich gebe ihnen diese ewige Gemeinschaft und sie werden nimmer mehr umkommen. und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Verheißung. Das ist diese Verheißung, die nicht darin liegt, dass die Schafe immer gehorsam sind oder alles richtig machen, sondern die Verheißung liegt darauf, dass wir seine Schafe sind. Dass hier ein Beziehungsverhältnis, was unzerbrüchlich ist, was nicht kaputt gehen kann. Darum geht es. Nicht ich muss mich bei Jesus halten, sondern Jesus hält mich. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auch nochmal, weil heute so viele Kinder und Eltern sind, das ist das beste Beispiel. Wenn du mit deinem Kind unterwegs bist und du bist in einer gefahrvollen Situation, dann was macht man reflexhaft als Mama und Papa? Man hält das Kind fest. Wessen Hand ist stärker? Ne? Ganz logisch. Wessen Hand ist stärker, deine oder die von Jesus? Wessen Hand ist stärker? Welche Hand vertraust du dich an? Vertraust du auf dein frommes Leben? Vertraust du auf deine Erkenntnis? Worauf vertraust du? Weißt du, es gibt manchmal Situationen, da kannst du vielleicht gar nicht vertrauen, weil du zu schwach bist, weil du krank bist, weil du voller Zweifel bist. Ist dann die Hand dadurch von Jesus schwächer geworden? Wenn es dir dreckig geht, wenn es dir schlecht geht. Wird die Hand dadurch von Jesus schwächer? Nein. Seine Hand ist stark genug, um dich und mich zu halten. Und er sagt uns das, und er sagt uns das nicht nur, er lehrt das gelebt. Das ist seine ganze Selbstoffenbarung. Und deswegen wünsche ich mir, dass dein Vertrauen in Jesus, in seine Hand als guten Hirten gestärkt wird. Und wenn du dieses Vertrauen vielleicht noch nie gewagt hast, dann tu es. Und du wirst merken, dass unter seiner Führung und Leitung dein Leben in den allerbesten Händen ist, auch wenn nicht alles gut immer das Beste ist. Das geht nicht um Erfolg oder Wohlstand oder Gesundheit. Es geht darum, dass du in der besten Gemeinschaft bist, für die wir als Menschen bestimmt sind. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich möchte nur noch einen kleinen Hinweis geben. Wo hören wir die Stimme von Jesus am allerdeutlichsten? Wo hören wir sie am allerdeutlichsten? Manche denken, gehen manchmal in ihr Gefühl hinein. In ihre Gefühle. Und dann heißt es, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht toll, ich fühle mich im Glauben irgendwie mies. Ja, das Gefühl hat manchmal eine Aussagekraft, aber es ist nicht absolut in seiner Aussagekraft. Manchmal hört man auf diese Auflegung, auf jene Auslegung. Wo hören wir die Stimme unseres Herrn am deutlichsten? Nun, am klarsten und deutlichsten, das ist meine Überzeugung, hören wir die Stimme von Jesus in seiner eigenen Verkündigung. In seiner eigenen Verkündigung, das, was er von sich selber weitergegeben hat und so wie er selbst dann den Aposteln das Wort erklärt hat, die Emmausjünger, brannte nicht unser Herz, als uns der Herr die Schrift aufgetan hat. Das heißt also, da wo wir Jesus hören, am klarsten in seinem Wort, in seiner Verkündigung, in seinem Wort begegnet er. Und die Verkündigung, die Predigt, hat immer nur eine Aufgabe. Das ist meine Überzeugung, sie hat nur die Aufgabe, die Stimme von Jesus weiterzugeben. Es geht nicht um mich, es geht auch nicht um meine Meinungen, es geht auch nicht um meine tollen Erkenntnisse, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern es geht im Grunde nur um eins, dass wir in der Verkündigung die Stimme unseres Herrn hören durch seinen Heiligen Geist, dass er sich vernehmbar macht. Und für die Schrift brauchen wir eine Auslegung, in der Jesus selbst im Mittelpunkt steht, eine christologische Auslegung, haben das früher ältere Ausleger genannt. Dass Jesus selbst zu hören ist. Und da kannst du einmal anfangen, wenn du dir unsicher bist, unklar bist, wer ist Jesus, lese die Bergpredigt. Lese sie, von vorne bis hinten. Lese die Taten von Jesus. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich habe auch nicht alles von Jesus verstanden. Nicht immer ist alles sofort verständlich, aber es gibt Aussagen, wo er selbst spricht. Lese einmal Lukas 15, dieses wunderbare Kapitel, verlorene Groschen, verlorene Schaf, verlorene Sohn. Lese es nicht nur einmal, studiere es. Lese das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Lese die Orte, geh in die Schrift hinein, wo er selbst spricht, wo er selbst zu hören ist. Und ich bin dazu tiefst überzeugt. Wenn wir ihm unser Ohr geben, unsere Aufmerksamkeit, das wird uns verändern, das wird ein tiefes Vertrauen in Jesus stärken, dass wir nicht mehr nur von unserem Denken, von unserem Fühlen abhängig sind, sondern dass wir uns an sein Wort, an seine Verkündigung binden. Da gewinnen wir die Klarheit, wer er ist, und das stärkt unser Vertrauen. Das stärkt unsere Beziehung. Möge der Herr dazu seinen Segen geben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wir stehen dazu auf. Unser Jesus, du hast uns nicht im Unklaren gelassen, wer du bist. Und du hast uns auch nicht im Unklaren gelassen, welchen Anspruch du für unser Leben hast. Aber Herr, du lässt uns auch nicht im Unklaren darüber, wie du zu uns stehst und was du investiert hast, damit wir dir nachfolgen können, damit wir deine Schafe sind. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass unser Vertrauen in deine starke Hand immer stärker wird, dass wir nicht auf uns selbst bauen, sondern ganz allein auf dich, unseren Herrn. Wir wollen dich loben und preisen und wir wollen dir die Ehre geben. Amen.